Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Schmidt und Schmiedinger zum Thema Smart Engineering von der FH Kufstein. Die Namen sind selbsterklärend. Wir sind also zwei Hochschullehrer, die euch, sie, durch das Programm führen. Inhalte sind angelehnt an unsere Themen in den Studiengängen. Wir beschäftigen uns eben mit Smart Engineering Themen, mit verschiedenen Technologien, sowohl elektronischer Art und Weise, IT gesteuert, aber auch, sagen wir mal, Hardware gesteuert, Fertigungstechnik, also verschiedenste Themen rund um Smart Engineering. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir interessante Partner, interessante Menschen einladen, um über verschiedene Themen zu diskutieren, auch vielleicht ein bisschen provokant zu diskutieren. Das wird sich herausstellen in der Diskussion. Wichtig ist es, dass wir eben aktuelle Themen aufgreifen und einfach auch so ein bisschen unseren Gedanken freien Lauf lassen. Ich hoffe, das inspiriert. Heute haben wir den Tobias Rettlin bei uns, ein hochdekorierter Jungunternehmer. Forbes hat ihn in die Liste 30 unter 30 aufgenommen. Und Tobias, ich würde dich vielleicht bitten, dass du dich mal ganz kurz vorstellst.
Ja, alles klar. Erstmal vielen Dank an euch beide für die Einladung. Schade, dass wir uns nicht persönlich sehen können, um das hier aufzunehmen. Aber das werden wir bestimmt nachholen. Genau, mein Name ist Tobias Rettlin. Ich bin jetzt 32 Jahre alt mittlerweile und bin Unternehmer. Also ich habe ursprünglich eine Bankausbildung gemacht, Banklehre im Bankhaus in Oppenheim. Und dann bin ich nach Bayern gezogen, habe da ein BWL-Studium angefangen, habe dann aber relativ schnell auch was gegründet und mit den Gründungen dann mehrfach umgezogen. Und letzten Endes habe ich eine Sache gegründet mit zwei Partnern zusammen, was dann sich sehr schnell entwickelt hat. Das war ein Handel für, oder es ist ein Handel für Desktop-3D-Drucker, Algo3D in Hannover. Und habe ich jetzt seit von 2013 bis 2019 die Firma mit aufgebaut und weiterentwickelt. Und seitdem bin ich eigentlich in verschiedenen, also bin ich da immer noch Gesellschafter, aber jetzt passiv und unterstütze auch noch andere Startups. Bin da eben auch als Gesellschafter oder Investor, Business Angel, wie man auch immer das nennt, aktiv und unterstütze diese Startups eben im Bereich 3D-Druck, Bereich Robotik, aber auch Textilwirtschaft ist eins dazu gekommen. Und und tatsächlich bringe ich mein Studium zu Ende. Also das habe ich damals leider nicht beenden können. Das ist leider alles ein bisschen, also was heißt leider, aber es ist glücklicherweise hat sich das alles sehr schnell entwickelt. Und für sehr viele andere Sachen ist dann nicht mehr so viel Zeit geblieben. Aber das gönne ich mir jetzt, dass ich das nachhole und dann auch zu Ende bringe.
Das heißt, du hast...
Achso. Nee, Thomas, mach du mal.
Mach. Hallo, ja, ich wollte auch nur kurz was sagen. Ich bin auch da. Tobias, das klingt ja so, als hättest du immer einen Plan für deine Karriere quasi gehabt, oder?
Schon, ja. Also ich habe eigentlich immer relativ langfristig gedacht und immer versucht, an dem Nächsten schon zu arbeiten, während ich in der Gegenwart sozusagen schon in der Zukunft zu arbeiten, sodass der nächste Schritt dann sozusagen sofort gestartet werden kann, wenn der andere vorbei ist, dann, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast dein Studium sozusagen unterbrochen, um einfach dem Weg, der vorgezeichnet war durch diese Entwicklung der Firma, begleiten zu können und auch Einfluss nehmen zu können. Hattest du das Gefühl, dass dir, sagen wir mal, da wesentliche Dinge abgehen, weil du nicht dein Studium jetzt erstmal kurzfristig zu Ende geführt hast?
Nein, also ich hatte, ich glaube, da war es schon wichtig, dass ich so gewisse buchhalterische Kenntnisse hatte, wie Zahlen und Steuern und so weiter funktionieren. Das hatte ich allerdings auch durch die Banklehre. Also das war eine sehr gute Ausbildung. Und und dann hat man letzten Endes extrem viel gelernt beim Gründen, beim Machen, also Learning by Doing, sagt man ja so im Neudeutschen. Mhm. Mhm. Und ich habe da jetzt nicht wirklich viel vermisst. Also jetzt Mikro oder Statistik oder so, das hätte mich jetzt da auch nicht wirklich weitergebracht. Mich hätten andere Dinge sicherlich weitergebracht. Also hätte ich schon mal davor was gegründet oder hätte mehr Berufserfahrung beispielsweise oder so in einem ähnlichen Bereich, dann hätte mich das sicherlich weitergebracht, aber jetzt beim Studium nicht unbedingt. Ja. So, das ist allerdings vielleicht auch für BWLer oder Wirtschaftswissenschaftler vielleicht ein bisschen anders als jetzt im technischen Bereich. Also ich glaube, da gibt es auch so Wunderkinder, sag ich mal, da kenne ich auch welche, die einfach, seit sie irgendwie klein sind, schon Roboter bauen und entwickeln und programmieren. Die können sicherlich auch sowas starten, aber ich denke, das ist schon ganz gut, im technischen Bereich eine Grundlage zu haben. Im BWL-Bereich sage ich immer, das ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand.
Der schadet nie in keinem Beruf, sage ich mal.
Genau. Genau. Für die Sachen mit den Steuern hat man auch sowieso immer einen Steuerberater. Und das ist gut, wenn man das versteht. Aber das kriegt man auch, glaube ich, so, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und eine gewisse Zahlenaffinität hat, kriegt man das, glaube ich, auch so relativ schnell raus.
Jetzt hast du dir natürlich so einen Bereich rausgegriffen. Also additive Fertigung würde ich jetzt mit dem Bankkaufmann nicht gleich in Verbindung bringen. Wie kommt man denn dazu?
ja, das hat tatsächlich was mit, also das ist ein Zufall eigentlich gewesen. Also ich bin schon ins Studium gegangen mit der Idee, was zu gründen. Habe dann da einen sehr guten Freund kennengelernt. Wir haben dann zusammen erst noch was anderes gegründet. Das lief mit den bescheidenen Mitteln, die wir hatten, eben auch ganz gut eigentlich. Das war was ganz anderes. Das war ein Bereich, wir haben eigentlich die Bereiche Kleidung, Crowdsourcing, Nachhaltigkeit verbunden und quasi daraus ein Label gebastelt. Und dann hatte seine, ich glaube, das war durch seine Freundin oder beziehungsweise Verlobte, die tatsächlich dann in der Uni, die hat Kunst studiert oder Design studiert und hatte dann da in der Uni in Bremen einen 3D-Drucker. Und das hatte er gesehen und dann hatte er sich damit beschäftigt und da, glaube ich, YouTube-Videos angeschaut und das war halt noch relativ, diese Desktop-Branche war noch nicht sehr groß, das waren nur so Garagen-Startups, aber die Technologie hat sich jetzt sehr interessant angehört und ich wollte einfach was aufbauen. Also mir war es, es war nicht unbedingt wichtig, was. Also ich hätte gerne und ich wollte gerne immer was machen, womit man irgendwie was bewegt. Das war eine spannende Technologie, die halt ja auch, also mit der man viel machen kann. Und deswegen fand ich das auch spannend. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir was mit 3D-Druckern.
Sehr, sehr pragmatisch.
Genau.
Und das hat ja offensichtlich zum Erfolg geführt.
Genau, ja, und dann hatten wir eben auch schon so ein bisschen das Vertrauen seines Vaters, der auch eben Unternehmer ist. Und das auch so ein bisschen, glaube ich, als, ich glaube, wäre es schiefgegangen, hätte er es als Investitionen in die Bildung seines Sohnes gesehen. Und dadurch hatten wir eben dann auch ein bisschen mehr Kapital. Das war nicht viel. Also das war auch immer noch extrem wenig für die Größe, die wir dann aufgebaut haben. Aber es war zumindest schon mal ein bisschen mehr als jetzt bei dem ersten Unternehmen, wo wir wirklich extrem begrenzt waren. Und dann war das natürlich noch einfacher zu sagen, okay, dann lass uns das machen. Da haben wir einfach auch mehr Möglichkeiten dann.
Wow. Also ich bin gerade also sehr baff, wenn man das so sagen darf. Also das ist extrem cool. Das sind jetzt so viele Sachen, die als Fragen aufpoppen, weil zum einen ist halt oft einmal die Frage, braucht man zuerst die Leidenschaft, um irgendwas zu tun, oder reicht es halt einfach nur, wenn man sie so quasi, wie es du ja gemacht hast, du suchst da was, wo du sagst, ich möchte eigentlich was machen. Es ist so das Inhaltliche in erster Linie mal egal, sondern ich konzentriere mich nur, dass ich halt was weiterbringe. Wow, also ist cool. Wie stehst du denn jetzt zur additiven Fertigung? Also wie siehst du denn jetzt die Technologie an und für sich, sagen wir mal so?
Unglaublich spannend. Also das, was damals möglich war, das war halt wirklich, also da war es eine absolute Nische, dieser Desktop-Bereich. Also natürlich gab es das auch schon Jahrzehnte vorher. Diese ganze Desktop-Branche ist ja erst dadurch zustande gekommen, dass eben ein paar Patente ausgelaufen sind. Und das war eigentlich, ja, wir haben immer Hobbyisten gesagt, aber also man kann schon Nerds sagen, also wirklich Technik-Nerds, die das vorangetrieben haben. Also es war sehr, ich sag mal, unter dem Radar und dann haben das manche Leute eben entdeckt, weil sie Tabletop-Spielfiguren drucken wollten oder irgendwelche für irgendwelche anderen Hobbys, ob es jetzt eine Halterung war oder also irgendwie eine GoPro-Halterung zum Beispiel, oder wenn, weil sie einfach nur Lust hatten, an einem 3D-Drucker selber rumzuschrauben. Also es waren halt auch viele Leute, die am Anfang, denen war das, glaube ich, gar nicht so wichtig, was sie dann damit machen können, sondern dass sie einen 3D-Drucker bauen. Und dann ist es eben durch die Entwicklung von diesen Garagen-Startups, die diese Leute dann auch beliefert haben, hat sich das, die sind größer geworden und auch professioneller geworden und haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass der eigentliche Bedarf, wo man jetzt auch Geld verdienen kann, eigentlich mehr der gewerbliche Kunde ist. Und dass sich, also wenn es soweit kommt, dass es jeder mal zu Hause hat, so ein 3D-Drucker, dann wird das noch ein bisschen länger dauern. Und dafür fehlten und fehlen auch bis heute noch so ein bisschen die Anwendungen eigentlich. Und genau deswegen haben sich eigentlich alle oder die meisten auf den gewerblichen Bereich entwickelt, also konzentriert. Und da hat sich es halt extrem verbreitet. Also wir haben extrem viele produzierende Unternehmen, die das in ihren Produktionen einsetzen. Im Dentalbereich ist es extrem verbreitet. Also es gibt total spannende Anwendungen, im medizinischen Bereich auch. Da kann man eben OP-Zeiten minimieren, damit auch Heilungszeiten minimieren. Das spart Kosten fürs Gesundheitssystem, verbessert den Heilungsprozess des Patienten. Also das ist toll.
Das heißt, wir sind weg vom Spielzeug für Nerds hin zu einer sehr professionelle und ernstzunehmende Technologie, oder?
Absolut, ja, absolut. Und da gibt es sicherlich auch noch viele Dinge, die da noch kommen werden und kommen können.
Jetzt ist es ja so, ich sag mal, viele wollen natürlich auch Metallteile herstellen. Das ist dann mit diesen Desktop-Druckern ja auch möglich. Es gibt ja solche FDM-Drucker, die eben auch Filamente drucken können, die dann Metall enthalten. Dann hat man irgendwelche Nachbearbeitungen. Aber ich denke mal, selbst im Kunststoffbereich gibt es ja viele Dinge, die man auch wirklich noch angehen kann. Wo siehst du denn momentan noch so diese Hürden, die vielleicht eine weitere Verbreitung noch so ein bisschen einbremsen?
Also ich glaube, dass die Industrie das schon ganz gut verstanden hat, welche Einsparpotenziale und auch Potenziale in alle möglichen Richtungen es da gibt. Also man kann ja auch schneller Produkte entwickeln, man kann leichtere Produkte entwickeln, was natürlich für die Luftfahrt sehr, sehr wichtig ist. Wenn man das wirklich in der ganzen Breite sehen will, dann fehlen, glaube ich, noch so ein bisschen, fehlt noch ein bisschen das Wissen in der allgemeinen Breite. Also wir wissen alle bei einem Papierdrucker, was wir da ausdrucken können. Also da haben wir unsere Dokumente, da müssen wir vielleicht auch Dokumente irgendwo hinschicken und die dann vorher ausdrucken. Und beim 3D-Drucker, da ist noch nicht so richtig die Vorstellung in der breiten Allgemeinheit vorhanden, was man damit eigentlich machen kann. Und so richtig, ich sag mal, Plattformen mit also mit super vielen praktischen Nutzmöglichkeiten gibt es jetzt auch noch nicht. Also es gibt halt Thingiverse zum Beispiel, das ist, glaube ich, die größte Plattform. Die ist allerdings auch sehr überladen und da gibt es natürlich auch sehr viel Spielzeug. Es gibt aber auch, das finde ich ganz vielversprechend, zum Beispiel Miele macht das, die machen ja, die sind ja, glaube ich, dafür bekannt, dass sie sehr langlebige Produkte machen. Und die haben, ich glaube, 10 Teile, die man runterladen kann für Staubsauger und weiß was ich noch, die man dann für seine Miele-Produkte quasi ausdrucken kann und dann dran packen kann oder ersetzen kann. Also sowas, glaube ich, braucht man mehr. Genau, aber so die eine Plattform, wo eben Miele und die anderen großen Unternehmen dann vielleicht auch ihre Produkte hochstellen und das Nutzen, gibt es meiner Meinung nach noch nicht. Meines Wissens noch, ja.
Ja, das ist so die Killer-App im Bereich additive Fertigung.
Also ich würde da schon Potenzial sehen. Ich glaube, die Hürde ist allerdings auch noch, dass ja die Hersteller von solchen Großgeräten ja auch ein gewisses Interesse haben, dass die kaputt gehen irgendwann und dass die Leute dann neu kaufen. Und das würde halt, damit kann man, also mit 3D-Druck kann man dem natürlich auch vorbeugen, indem man zum Beispiel Ersatzteile druckt. Ich glaube, das ist noch eine Hürde, um da mehr Industriepartner für zu gewinnen.
Also man braucht so eine Art kritische Masse wahrscheinlich an Leuten, die daran teilnehmen und die sagen, ja, das könnte ein Konzept für die Zukunft sein und das dann praktisch mitnehmen. Ne?
Also wenn da vielleicht eine politische Vorgabe kommen würde, dass man sagt, okay, man hat gewisse Pflichten als Hersteller, könnte das vielleicht unterstützen, aber so hat jeder eben einen Anreiz, ein gutes Produkt zu machen, was allerdings auch nicht ganz so lange hält, also was nicht für die Ewigkeit hält. Mhm. Und die Lebenszeit zu verlängern, da gibt es halt nicht wirklich viele Anreize für.
Es gibt natürlich auch einen anderen Aspekt, dass man sagt, also warum kaufen Leute neue Dinge? Nicht, weil sie jetzt kaputt gehen. Die wenigsten Leute kaufen Dinge, weil sie kaputt gehen, sondern weil sich der Geschmack ändert oder weil man vielleicht einfach das Gefühl hat, man bräuchte was Neues. Und da würde sowas vielleicht auch eine Möglichkeit bieten, vielleicht, dass die Leute einfach sagen, ich habe eine stärkere Bindung zu dem, was ich selber individuell vielleicht designt habe. Also ich denke, es gibt ja viele Möglichkeiten, tatsächlich auch dann Produkte mit zu gestalten, wenn man so ein 3D-Drucksystem hat. Ich weiß, wir haben darüber schon öfter gesprochen, wir beide. Das sind natürlich auch noch so Themen, die wichtig sind. Aber nochmal zurück zu dem Thema Wissen. Wissen auf der einen Seite, sagst du, im Bereich der privaten Haushalte, dass sie da eigentlich zu wenig wissen. Aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Wir haben halt auch die Erfahrung, dass es oft bei Unternehmen so ist, dass sie, was die Konstruktion für diese additive Fertigung angeht, gar nicht so richtig aufgestellt sind, sondern da sitzt eben der schon ältere Ingenieur, sehr erfahrene Konstrukteur, der sehr, sehr gut konstruieren kann. Aber ihm fehlt halt so ein bisschen das Wissen darum, wie konstruiere ich tatsächlich für diese Fertigungsmethode. Ist das auch so ein bisschen deine Erfahrung?
Ja, definitiv. Also die Konstruktionslehre, soweit ich das weiß, ist, glaube ich, oder in der Vergangenheit war das auf jeden Fall so, dass der 3D-Druck, glaube ich, nicht so eine allzu große Rolle gespielt hat. Ich glaube, viele Unternehmen wissen um das Potenzial. Ich glaube, dass man dass man da natürlich noch mehr rausholen kann. Also es gibt unglaublich viel Schulungsaufwand und Schulungsnachfrage und Beratungsnachfrage, also wo es um konkrete Anwendungen geht und wo man dann zum Beispiel eine Produktionsanlage und verschiedene Teile sich anschaut und die dann analysiert, ist es besser, das additiv zu fertigen oder konventionell. Und das ist jetzt schon, das läuft schon ein paar Jahre. Ich glaube, dieses Thema Konstruktion für 3D-Druck kann noch viel stärker in den Vordergrund gerückt werden, weil man dadurch ja auch bionische Strukturen einfach drucken kann. Ne? Also man kann ja komplett überlegene, leichtere, stabilere, also beides auch leichter und stabiler in einem produzieren mit 3D-Druck. Ich glaube, da ist noch extrem viel Potenzial da. Ich glaube, da gibt es aber auch nicht so viele Leute, die sich da so richtig auskennen. Also das ist auch wahrscheinlich für Hochschulen ein großes Potenzial, die Leute dann auszubilden.
Gut, wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, genau da was zu tun. Auch, sagen wir mal, was die Ausbildung angeht, das einzubeziehen und eben auch diese Verfahren so weit zu stärken, dass wir sagen, wir bilden die Studenten aus, wir machen aber auch Weiterbildungen für Konstrukteure. So viel zur Eigenwerbung. Wir reden ja über dich. Und jetzt hast du gesagt, du hast noch diverse andere Projekte und bist Business Angel und Investor. Und was sind da für dich? Du wirst das ja auch, weil du sagst, du gehst so ein bisschen geplant vor, da wird es ja auch eine Strategie für dich geben. Und entsprechend werden wahrscheinlich die Unternehmen auch ausgewählt werden.
Ja, also es ist in meinem Fall relativ viel Zufall. Also es ist jetzt, ich lege da nicht so einen riesigen Fokus drauf. Also ich bin jetzt nicht 3 Stunden am Tag auf der Suche und analysiere irgendwelche Pitch-Decks. Auf mich kommen, also viele Sachen sind jetzt aus dem Bekanntenkreis sozusagen. Also irgendwie hat sich das auch rumgesprochen und Leute fragen mich oder rufen mich einfach mal an, wenn sie irgendwas gründen wollen. Und ich unterstütze sie auch gerne. Und manchmal, wenn es Sinn macht, wenn es passt, dann ergibt sich daraus eben auch mehr. Aber jetzt, ich bin da eher relativ passiv. Allerdings ist es halt dadurch, durch den Hintergrund, den ich habe und dadurch, dass, also womit ich dann halt weiterhelfen kann, ist das meistens auch in einem ähnlichen Bereich geblieben. Also das sind eigentlich alles Bereiche ungefähr, in denen ich mich dann schon mal aufgehalten habe. Und das macht ja auch Sinn, weil ich dann da auch am ehesten weiterhelfen kann. Also das ist eigentlich sowas wie Aigo 3D, nur eben für Robotik. Und das heißt, also die Firma heißt MyBotShop. Mit dem Partner habe ich jetzt noch ein neues Unternehmen gegründet, das sich speziell um so vierbeinige Roboter kümmert. Also nennt sich Quadruped Robotic.
Okay.
Genau, und ja, ansonsten ist da noch ein anderes 3D-Druck-Startup, wo ich auch noch beteiligt bin. Und dann eben diese Textilgeschichte. Also bei Textil war ich auch schon mal drin, in dem Bereich, in der Branche. Und dadurch hat sich das eben, also es war auch eine alte Bekannte aus dieser Zeit noch, die ich dann unterstützt habe, eine Textilmanufaktur mit zu übernehmen. Also die wäre sonst aufgegeben worden. Und ich finde das auch, also ich bin da vielseitig interessiert. Also ich komme zwar aus diesem technischen Bereich, aber ich fand das auch charmant, so eine, ja, eine Manufaktur, wo man wirklich was in der Hand, also was, ich sag mal, nicht neumodisches mit Elektrik drin in der Hand hat am Ende, wo jeder was mit anfangen kann. Das war auch charmant. Also das war spannend.
Ja, spannend, spannend. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir tun. Ja, ich habe eigentlich noch eine wichtige Frage. Und zwar, wir haben ja viele Gespräche geführt, auch über Nachhaltigkeit. Und jetzt gibt es sicherlich da auch, ich weiß, dass du da sehr aktiv bist, auch privat. Wie siehst du denn das Potenzial, sagen wir mal, mit neuen Technologien wirklich auch in diesen Bereich reinzugehen? Also wirklich zu sagen, ich mache Nachhaltigkeit und kann das auch wirtschaftlich positiv umsetzen. Siehst du da Möglichkeiten?
Jetzt auf Basis von 3D-Druck, meinst du?
Zum Beispiel auch von anderen Technologien ist eigentlich völlig egal.
Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, dass das technologische Fortschritt schon auch uns da unglaublich weiterbringen kann. Ich glaube, es gibt auch diesen, also es gibt auch die Postwachstumsökonomen, die immer sagen, also die sagen, man hat jetzt beispielsweise eine Waschmaschine, die jetzt energieeffizienter ist, aber oder irgendwie eine neue Technologie drin ist. Aber letzten Endes ist es immer noch dann noch eine neue Waschmaschine, die produziert werden muss und die natürlich auch Ressourcen verbrennt. Ich glaube, da muss man auch sicherlich auch differenzieren, sozusagen Innovationen, die wirklich zur Nachhaltigkeit beitragen und Innovationen, die scheinbar beitragen, weil oftmals ist es ja so, dass die Sachen einfach am nachhaltigsten sind, wenn man sie lange nutzt. Aber also speziell im Bereich der 3D-Druck, glaube ich, gibt es da ganz viel Potenzial, weil man ja auch einfach Dateien rumschicken kann. Also mit so einem 3D-Drucker kann man ja, ist man ja eigentlich, was die Formen angeht, nicht sehr begrenzt. Mehr so, was das Material angeht, je nachdem, was man für einen Drucker hat. Und da gibt es halt viel Potenzial, meiner Meinung nach. Also da müssen halt viel weniger beispielsweise Ersatzteile in der Zukunft oder Produkte, Endprodukte vielleicht auch viel weniger verschickt werden und können mit vielleicht auch anderen Materialien, mit weniger Material hergestellt werden.
Ja, ich denke, da steckt großes Potenzial drin. Ja,
Oh,
Thomas,
sehr cool.
hast
Also ich bin
du
immer noch baff. Ich versuche meine Stimme zu finden. Es ist, oh wow. Also ich habe schon mal überlegt, ob wir eine zweite Folge mit Tobias machen irgendwann.
Das habe ich auch
Ich glaube,
gedacht, genau.
das sollte man
Weil
wahrscheinlich, wenn der Tobias will und bereit ist.
Ja, von mir aus sehr gerne.
Cool, dann haben wir das auf Band.
Genau, das ist jetzt Beweis genug, Tobias, da
Genau.
kommst du nicht raus.
Also ich
Sehr
würde es
gerne.
nochmal versuchen, dass wir es so runterbrechen. Also wir haben ja gesagt, so Smart Engineering, das sind so neue Denkansätze. Und das war jetzt in den letzten 20 Minuten extrem viel drinnen. Also ich versuche einmal so Ein Punkt, so dieser Fokus auf das Essentielle. Also so wie du erzählst hast, wie dein Lebenslauf bis jetzt ist immer eigentlich so quasi, teilt dir deine Energie so ein für das, was du momentan gerade machen musst und also jetzt bleib fokussiert, oder? So alles.
Ja, das war in der Vergangenheit eigentlich schon immer so. Das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, habe ich gemerkt. Das in den letzten, was ist jetzt, anderthalb Jahren, wo ich jetzt quasi von Aigo raus bin, ist das ein bisschen verwaschen worden, weil sich einfach, ich habe ja dann nicht so das neue große Projekt gehabt und dann habe ich, also ich glaube, das ist immer so, wenn man unternehmerisch denkt irgendwie, dann sieht man überall Möglichkeiten und macht auch gerne mit und unterstützt auch gerne. Und genau, dann ist es manchmal schwer, den Fokus zu haben, aber das habe ich jetzt auch gelernt und da versuche ich jetzt auch mehr, ich sag mal, auch Nein zu sagen und sagen, okay, man muss sich auch also erstmal auf die Sachen fokussieren, die man jetzt macht. Und das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, dass ich auch ein bisschen konsequenter dahingehend geworden bin, dass ich sage, okay, also eigentlich sollte der Hauptfokus jetzt auch darauf sein, das Studium zu Ende zu bringen. Genau, und das macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt da noch Ewigkeiten das dann in die Länge zieht.
Weil immer so, wann halt Zeit dafür ist, oder? Also dieser richtige Zeitpunkt. Also jetzt hast du wieder Zeit fürs Studium, davor hast deine Unternehmen gegründet, sehr erfolgreich. Also das so quasi, man muss ja nicht alles parallel machen, sondern man kann es ja den Luxus auch, also was Luxus, aber halt diese Entscheidung auch treffen, das ganze seriell anzugehen und einmal sagen, jetzt pausiere etwas, das hast du nicht, also das.
Nee, das eigentlich nicht. Also ich denke halt immer sehr lang, ne? Also dieser Gedanke, das zu gründen, das war schon so, dass ich damit in die Uni gegangen bin, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich sicher war, dass es mir Spaß macht, aber auch eben, weil ich dann eben also in der Zukunft auch mal die finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit haben wollte, um eben Dinge zu tun, zu denen ich auch Lust habe, die mir dann vielleicht auch nicht unbedingt sehr viel Geld bringen. Genau, und eben auch, weil ich wusste, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr machen würde, wenn ich einmal mit dem Studium fertig bin und dann in einem Job bin. Da bin ich einfach, also da gibt es sicherlich solche und solche Menschen, aber ich war mir relativ sicher, dass ich das dann nicht mehr mache, dass ich dann da nicht mehr der Typ für bin. Also ich habe dann schon versucht, immer, wie gesagt, langfristig zu denken und auch zu antizipieren. Genau. Und dann passieren aber auch Zufälle, aber die passen dann eben manchmal auch einfach ganz gut.
Die vielleicht auch gar keine Zufälle sind, sondern ein bisschen was mit deiner Vorgehensweise zu tun haben.
Ja.
Und der Erfolg gibt dir ja offensichtlich auch recht, dass es funktioniert.
Ja. Ich könnte sagen, dann tut das Schicksal sein Übriges.
Ja, genau.
Ja. Sehr cool. Wir machen irgendwann mal auch eine Folge zu esoterischen Themen.
Wirtschaftsphilosophie.
Ja, Wirtschaftsesoterik.
Ja. Sehr schön. Cool. Ja. Ja, vielleicht hätte ich noch eine abschließende Frage ganz kurz. Und zwar, was sind denn für dich so, wenn du dich für ein Unternehmen entscheidest, was sind so Faktoren, die für dich wichtig sind?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ich es irgendwie einschätzen kann. Also wenn ich absolut keinen, also wir reden jetzt von einem, ich sag mal, Investment oder so, also
genau,
ein Unternehmen, wo ich irgendwie unterstütze. Ja, genau. Also schon, dass ich es irgendwie einschätzen kann. Oder zumindest, dass ich bei dem Team das Gefühl habe, dass die es einschätzen können und dass man denen vertrauen kann. Also generell ist das Team auch eigentlich, also für mich ist das Team immer das Wichtigste. Wenn ich ein gutes Team sehe, dann weiß ich, selbst wenn die Idee jetzt erstmal, wenn ich da nicht so richtig dran glaube, die werden das selber verstehen dann und die werden die Idee dann so lange drehen, bis es eben dann passt, aber die werden erfolgreich sein. Mhm. Also es gibt beispielsweise ein Team, das ist, ich glaube, die kennen sich ja schon was länger, das ist ein BWLer, einer, der macht quasi Hardware, einer macht Software. Mhm. Und die haben in einem Accelerator-Haus, haben die ein halbes Jahr lang Während so eines Batches, wie man das ja da mal so sagt, haben die tagsüber da gearbeitet und abends haben die ihre Luftmatratzen rausgeholt und da geschlafen. Also das, und die sind immer noch gut befreundet. Also das ist so das Optimale, wenn es fachlich gut passt für das Produkt, für die Idee und dann auch noch, wenn man sich sicher sein kann, das passt auch noch zwischen den Menschen. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage. Ja. Und der Rest, glaube ich, das ergibt sich dann. Ja,
ja, spannend.
Sehr schön.
Cool. Spannend, ja. Ja, Thomas, magst du den Outline sprechen?
Ja, leider. Leider. Ich hätte noch eine Frage.
Nein. Ja, genau. Ich auch. Aber das lassen wir jetzt.
1000 Fragen. Ja, also ich würde sagen, wir müssen leider für diese Folge hier Schluss machen. Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank. Das sind so viele Gedanken und so viele Inspirationen, die, glaube ich, auch Christian und mir momentan den Tag erheitern. Genau. Es ist ja sehr spitze. Also vielen Dank für deine Zeit. Und wie schon angesprochen, wir freuen uns auf weitere Folgen mit dir.
Genau.
Ich glaube, das hat das Potenzial. Ja, das war quasi die zweite Folge vom Podcast Smart Engineering. Schmidt und Schmiedinger sagen danke fürs Zuhören. Lieber Tobias, danke fürs Dabeisein. Und ja, wir hören uns bald wieder.
Auf vielen Dank. Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war sie, die zweite Folge des Podcasts Smart Engineering mit Schmidt und Schmiedinger ist im Kasten. Heute zu Gast bei uns war Tobias Redlin. Wir haben mit ihm über seinen Werdegang gesprochen. Er hat uns erzählt von seiner Lehre als Bankangestellter, das für ihn ein gutes Fundament für seine spätere Tätigkeit als Gründer war. Er hat uns erzählt von seinen Plattformen, die er betreibt, die er erfolgreich betreibt. Er hat uns erzählt, wie er es angeht mit langfristiges Denken. Zitat Tobias Redlin, in der Gegenwart an der Zukunft arbeiten, immer einen Schritt voraus zu sein. Wie wichtig der gesunde Menschenverstand ist, wie Nachhaltigkeit und additive Fertigung einhergehen. Und er hat uns auch erzählt, wie Miele und Thingiverse zusammenpassen. Alles Gute wünschen Schmidt und Schmiedinger, viel Spaß beim Engineering und wir hören uns wieder.